Willkommen zu Bildungshack. Hier sind Christian, Lehrer
und Mauro, Designer, und wir sprechen über Bildung und Lernen
und wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.
Hey Mauro.
Na? Grüß dich.
Na, wie geht's dir? Alles fein?
Mir geht's ganz gut. Danke. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Es ist eine spannende Phase dieser Tage, weil wir als Schule ja bald in so eine Doppelrolle rutschen. Jetzt zum 4. Mai öffnen die Schulen zum Teil wieder, beziehungsweise auch schon am Montag in Berlin. Und das ist spannend. Das bewegt mich so ein bisschen an so einem Sonntag. Bin mal gespannt, was so die nächsten Tage kommen wird. Aber ansonsten geht's super.
Das ist schon eine interessante Zeit, weil ihr seid jetzt, wie lange seid ihr zu Hause gerade, so in dieser Fernbildungssituation?
Ja, wenn du musst natürlich so ein bisschen die Osterferien rausrechnen, theoretisch, also 2 Wochen Osterferien weg, und dann haben wir ungefähr so 3 Wochen, 2,5 Wochen, 3 Wochen, und dann jetzt nochmal eine Woche, ja, so 3 bis 4 Wochen gerade sind wir im sogenannten, also wir nennen es Distanzlernen. Oder Fernbildung, je nachdem, da herrschen ja unterschiedliche Begriffe. Genau, aber da sind wir schon, und es wird ja noch weitergehen. Das heißt, ab nächster Woche werden zwar die 10. Jahrgänge wieder in Berlin sein und loslegen und vor Ort lernen. Und dann ab 4. Mai auch erstmal nur die 9. Klassen, die 12. Klassen und eben die 10. Klassen. Und alle anderen bleiben auch erstmal zu Hause. Und Abiturprüfungen finden statt. Also von daher ist das jetzt auch echt, also es wird noch weitergehen mit dem Fernlernen bei uns bei den 7. und 8. Klässlern. Also die werden noch irgendwie von zu Hause aus lernen.
Interessant. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Brücke, für was wollen wir diese Woche sprechen. Ist dieser ganze Phänomen von Distanzlernen, wie man sagt, oder Distanzlehre, Distanzbildung, was hast du gesagt?
Ja, wir nennen es Distanzlernen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir wollten von Anfang an den Begriff Homeschooling vermeiden, und zwar aus dem Grund, weil Homeschooling A mit einer gewissen Bildungsszene verbunden ist, mit Menschen, die Homeschooling zum Teil als sozusagen das einzige Mittel von einer modernen Schule gesehen wird, und das sehen wir halt nicht so. Und das Zweite ist, wenn wir sagen Schulschließung, das stimmt ja irgendwie auch nicht. Ne? Die Schulen sind ja nicht geschlossen. Wir müssen ja weiterarbeiten, und als Lehrer. Deswegen haben wir uns dann auf den Begriff Distanzlernen verständigt, weil wir denken, wenn du auf der einen Seite gibt es Distanzlernen und es gibt Vorortlernen, und das ist genau das, was wir jetzt den Schülern kommunizieren. Es hat nie aufgehört. Ja, unsere Schule war nie geschlossen. Wir haben nur aus der Distanz gelernt oder aus der vor Ort. So, und jetzt haben wir auch 2 Stundenpläne. Die einen lernen aus der Distanz und die anderen lernen nahe bei uns. So, deswegen nennen wir es Distanzlernen. Aber da schwirren ganz viele unterschiedliche Begriffe rum, die ja auch interessant sind, sich mal anzugucken.
Ja, total. Ich finde so dieser Unterschied ist zwischen Homeschooling, Distanzlernen und geschlossene Schüler. Was war die Letzte nochmal?
Ja, Schulschließung. Also wenn du, man sprach ja immer auch politisch bei der Corona-Krise von der Schulschließung, also die Schulen müssen schließen. Das impliziert natürlich auch irgendwie so ein bisschen, dass es gar keinen Schulbetrieb mehr gibt, was halt an sich ein falsches Signal ist, weil genau das ist das Problem jetzt gewesen in der letzten Zeit. Es gab nicht so ein echtes Commitment, hatte ich so das Gefühl, seitens unserer Bildungspolitik und unserer Schulträger wirklich zu sagen, was heißt denn das jetzt aus der Distanz zu lernen? Was genau bedeutet das? Und wir sehen ja zum einen dadurch massive Defizite in der Digitalisierung unserer Schulen und auf der anderen Seite auch so ein bisschen eine Konzeptlosigkeit. Ne? Also wie kann man ja eigentlich Lernen aus der Distanz gut aufbereiten? So.
Ja, das ist interessant, weil ihr seid gerade in dieser Situation, wo gibt's keine Brücke-Situation, denke ich, oder? So, das war, okay, ihr seid in Schule, so normaler wie immer, und dann plötzlich müsst ihr zu Hause bleiben. Müssen wir zu Hause bleiben. Und das war keine Phase, das gibt es einen Inzwischen-Moment, und dass ihr konntet so ein bisschen testen oder probieren, was konntet ihr anderes machen?
Nee, wir konnten uns eigentlich nur auf diesen Extremfall so grundsätzlich vorbereiten. Ne? Also wir wussten halt im Ende Februar, Anfang März diesen Jahres schon, okay, das wird wahrscheinlich kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen das Material bereitstellen, das Lernmaterial. Das war so der erste Schritt. Okay, wie stellen wir das Lernmaterial bereit? Wir hatten in der Sekundarstufe 2 schon ein Lernmanagementsystem. Das hat es uns ein bisschen einfacher gemacht. Aber in der Sekundarstufe 1 hatten wir noch gar nichts. Und dann mussten wir uns erstmal überlegen, okay, wie kriegen wir erstmal das ganze Lernmaterial zusammen? Ja, also wie müssen wir die Fachschaftsleiter einbinden? Und dann produziert doch mal bitte was und stellt hier was bereit. Und dann war aber die zweite Frage neben Material, also sozusagen Content, war ja die nächste Frage, was ist denn jetzt die Struktur? So. Und da bedeutet es für uns, von einem Schlag auf den anderen komplett neuen Stundenplan zu schreiben. Und den mussten wir ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kreieren, weil wir wussten ja selber nicht genau, was passiert bei den Schülern zu Hause? Welche Rituale sind da? Welche Belastungen sind die Eltern ausgesetzt? Können wir jetzt einfach einen Stundenplan verordnen? Ja? Wir wussten auch nicht genau, wie die Kolleginnen und Kollegen erstmal reagieren werden, die vielleicht auch selber Kinder haben und auch selber noch nicht genau wissen, wie ihr Tagesablauf aussieht. Und dann haben wir einfach einen Stundenplan gemacht, ja? Und haben gesagt, das ist jetzt unser Stundenplan aus der Distanz und haben dann als nächstes gedacht, okay, wenn du, also Content Structure, und das nächste ist dann die Frage, wie du Beziehung und Verbindlichkeit herstellst in der Schulgemeinschaft. Und da haben wir dann halt gesagt, naja, wenn du einen festen Stundenplan hast, bedeutet das eben, dass zu diesen Zeiten immer ganz bestimmte Lehrer ansprechbar sind, die ganze Zeit über, ne, von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und dass wir aber auch so ein paar Gemeinschaftselemente haben. Und das bedeutet, mit der Klasse zum Beispiel weiter in Kontakt zu bleiben. Und dann war so die Notwendigkeit geboren, okay, wir brauchen ein zuverlässiges Online-Konferenzsystem. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt jeden Tag Klassen-Check-ins um morgens um 9.30 Uhr und feste Betreuungszeiten. Ja, und plötzlich war so ein bisschen unser Konzept, ich erinnere mich da noch am Sonntagabend irgendwie übers Wochenende geboren, und dann haben wir mal schnell noch eine Plattform auf die Beine gestellt und das Online-Konferenzsystem und haben dann erinnere ich mich noch, am Dienstag war die Schulschließung, also so war das in der Politik, also ne, der Standort wurde geschlossen, und dann haben wir am Montag alle Schüler eingearbeitet in unsere Systeme, haben gesagt, hier guckt, so funktioniert es. Und am Dienstag, dann haben wir das ganze Gebäude noch ausgeräumt. Wir haben Pflanzen quasi zusammengestellt, damit die ja nicht kaputt werden. Alle Schüler haben die Klassenzimmer geputzt und alles sauber gemacht. Und dann waren die Schüler weg. Alle hatten ihre Systeme quasi, wussten genau, wie sie darauf zugreifen können. Und dann am Dienstag haben wir alle Kollegen eingeführt in technische Systeme. Das war so eine durchgängige Technikschulung und Material nochmal checken, ist alles da, ist alles bereitgestellt. Ist alles verfügbar, funktionieren alle Links, also so. Es war ein ziemlich wilder Ritt, und am Mittwoch, ich erinnere mich noch, war dann der erste Klassen-Check-In mit dem Online-Konferenzsystem, und es ging total schief. Es ging so voll in die Hose, weil natürlich das erste Mal war, dass Schüler von der Ferne aus einer Online-Konferenz beigetreten sind. So, und es war total chaotisch. Die Mikros haben gefiepst, ja. Also es war die ganze Zeit Übersteuerung und Echo und Feedback, und es gab keine Gesprächsregeln. Es war total chaotisch. So, das war der erste Tag. Und dann hat aber die Schulgemeinschaft so schnell gelernt, was sie brauchen, dass dann spätestens ab Donnerstag gab es dann die ersten perfekten Klassen-Check-Ins, alle waren da, die ersten Betreuungszeiten, und dann lief das wie von selber. Natürlich auch immer mit so ein paar technischen Schwierigkeiten, und wir mussten auch viele Schüler auch mit iPads bzw. Tablets versorgen, und haben auch gerade bei unseren Schülerinnen und Schülern, die aus Willkommensklassen kommen, also aus Syrien und aus Afghanistan und zum Teil unbegleitet auch sind in Deutschland, mussten denen auch Geräte zur Verfügung stellen und gucken, ob sie Internet haben und so weiter. Also da war schon noch einiges an Arbeit zu tun, aber im Großen und Ganzen haben wir es umgestellt und übers Wochenende, und dann lief das. Sehr, sehr spannende Erfahrung.
Es ist super cool, dass ihr habt so diese ganze neue Welt jetzt gebastelt von so innerhalb 3-4 Tagen, und ihr habt das läuft jetzt. Und was finde ich interessant ist, dass es vor so lange gibt so viele Diskussionen über digital, also Distanzlernen und digitales Werkzeug und in Schule, und das ist eine Back and Forth. Das geht niemals weiter, weil man braucht gibt es immer so diese, wie schaffe ich das, weil wir brauchen, keine Ahnung, ausbilden die Lehrer oder die Kinder haben keine Möglichkeit, das zu haben. Und jetzt müssen wir das haben. Deswegen, das ist eine Gelegenheit, ein bisschen diese eine Hypothese zu bauen, zu verstehen, so wie können wir diese Distanz lernen, ein bisschen vielleicht eine Zukunft ermöglichen. Aber müssen wir sagen, das ist keine normale Situation. Das ist ein bisschen wie working from home, dass die Leute, alle Firmen jetzt, so meine Firma zum Beispiel, sagt, okay, jetzt working from home funktioniert, aber eigentlich sind wir in den working from home in times of crisis. So, das bedeutet, dass die Papa sind auch zu Hause und das ist eine ganz nicht normale Situation, dass wir haben jetzt. Deswegen, ich glaube, das ist nicht nur zu verstehen, wie könnte Distanzlernen funktionieren, aber auch was wäre, wenn wir müssen weitermachen in dieser Situation. Aber lass uns kurz so durch einen bestimmten Punkt gehen, Hause. Ich glaube, der erste Punkt, du hast schon geklärt, also was ist der Unterschied zwischen so dieser ganzen Begriffen, dass wir haben in den Medien gerade, so Distanzlernen und Homeschooling und so weiter. Ein Punkt, dass diese Unterschiedskonzept bringt zu mir, ist der, jetzt, dass wir, so, die Schüler gibt es immer noch, so. Oder? So, die Schüler müssen in das digitale Space gehen und einfach was lernen. Was ist der Unterschied, dass du denkst, also merkst so inzwischen diese digitale, also diese Distanzlernen Situation und die normale, die täglich, so vor Ort Bildung? Was kannst du merken, so die Unterschiede?
Also glaube ich, was der größte Unterschied ist die soziale Nähe und zwar zwischen Schülern und Schülern. Also du triffst einfach deine Freundinnen und Freunde in der Schule und hast deine kleine Community. Du hast auch außerhalb der Schule viel mehr Kontakt zu anderen Menschen als Schüler jetzt, aus reiner Schülerperspektive. Und du hast natürlich so eine gewisse Form von örtlicher Trennung von Lernprozessen. Also du kannst in die Schule gehen, dann machst du deine Sachen und als Ganztagsschule idealerweise auch so, dass du den ganzen Tag da bist. Aber wenn du nach Hause kommst, dann ist zu Hause auch kein Lernen. Ja, also du hast diese Trennung von hier mache ich das und hier mache ich das. Und das verändert sich jetzt natürlich. Der zweite größte Unterschied ist, dass wir natürlich keine Standard-Lehrsituation haben. Also du kannst zum Beispiel, wenn du Inputs machst oder zum Beispiel so ein Frage-Antwort-Spiel, also eher lehrerzentrierten, lehrergesteuerten Unterricht, kannst du ganz schlecht machen. Also es geht schon über Online-Konferenzsysteme, aber es zeigen auch so manche Erkenntnisse aus den letzten Wochen, dass das auch gar nicht so gut funktioniert. Das bedeutet, er muss sehr viel auf die Selbstorganisation der Schüler setzen und die Schüler sind auch wiederum sehr stark angehalten, ihre Selbstorganisationskompetenz jeden Tag immer wieder zu stärken und zu gucken, was mache ich heute, was sind meine Ziele heute, was muss ich schaffen und so weiter. Das ist viel mehr vom Schüler gefragt und das ist schon eine krasse Situation. Plus, wie du halt auch schon gesagt hast, es ist eine Krisensituation. Es ist kein übliches, ja, wir machen jetzt mal Distanzlernen, sondern wir sind in einer globalen Pandemie. Ja. Das bedeutet, alle sind ein Stück weit belastet, sei es finanziell oder sei es vom Stresspegel her oder weil plötzlich eine große Familie zu Hause ist, die Radau macht, ja, und alle müssen aber irgendwie arbeiten und lernen und wissen auch noch nicht, wie sie es ganz organisieren. Also es ist eine sehr besondere Situation, die man natürlich mit standardmäßiger digitaler Bildung jetzt gar nicht vergleichen kann. Ne? Also, ja.
So ein interessanter Punkt von dieser Erfahrung von der Schule ist, dass ich kann das spiegeln mit was passiert gerade in Working from Home Situation ist, wir versuchen die gleiche Routine und die gleiche Arbeitsmodus, das wir hätten vor Ort, in digital zu übersetzen. Also ich glaube, das ist das erste Problem. So diese ganze Frage und Antworten funktioniert nicht ganz. Diese ganze Idee von jemandem anzuschauen, so warum sollen wir gleichzeitig im Gleichraum sein und diese Person gucken und Inhalt zu bekommen. Weißt du, diese ganze Rituale, der normale Prozess, das wir haben in einer Vor-Ort-Situation in Schule oder in Arbeit, diese Übersetzung in der digitalen Welt, ich glaube, das ist das Problem, die Hauptproblem. Das ist eine Gelegenheit gerade, dass wir haben, diese ganzen Konzepten nochmal zu überlegen. Weil das ist der Punkt, dass wir denken, okay, brauchen wir dieses Format von Fragen und Antworten? Brauchen wir diese Meetings? Oder was sollen wir machen eigentlich als diese soziale Ebene zum Verstärken zum Beispiel?
Also da würde ich dich auch fragen, also was meinst du, was würde denn, also du erzählst vom Versuch, dass quasi deine Firma versucht, alte Arbeitsstrukturen oder Standardarbeitsstrukturen zu übertragen auf quasi diese Homeoffice-Strukturen. Was meinst du, sind so die größten Veränderungen, die so eine Form von Homeoffice oder in arbeitenden Zeiten der Krise, was ist anders jetzt gerade und wo denkst du, musste man Strukturen verändern, damit es vielleicht auch irgendwie anders und besser läuft?
So, ich glaube, der erste Punkt ist, vorher hatten wir immer diese Kaffeepause zusammen und dass wir, keine Ahnung, treffen auf dem Watercooler, weißt du? Und jetzt gibt es nicht mehr. Und dann sie versuchen, diese informale Moment auf Meetings zu übersetzen. Aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr, in einer Konferenzvideo zu sein, weißt du? Und ich versuche, das zu minimisieren, wie möglich, weil diese informelle Dinge war eigentlich meine Away-from-Keyboard-Moment. Deswegen habe ich so viel genossen, weil das war mein Moment, dass ich muss nicht auf den Bildschirm gucken. Und ich kann einfach mein Gedanken irgendwo anders, meine Augen entfernt gucken. Und das ist der Punkt. Das war der Punkt eigentlich.
Ja.
Und wenn wir versuchen, diese soziale Situation in einen Videocall zu übertragen, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Weißt du? So, das ist ein Punkt. Und andere Punkte sind die Meetings. Ich glaube, Meetings müssen ganz andere sein gerade. Das sind nicht mehr die Möglichkeiten, dass wir setzen rum und wir quatschen. Ich habe das Gefühl, dass in der Videokonferenz-Welt eine 1-Minuten-Meeting ist equal 10-Minuten-Meeting vor Ort. So, du musst viel mehr, keine Ahnung, effektiv sein und das gefällt mir so. Vorher ein Meeting mit 2 Stunden, also vor 2 Stunden war gar nichts. Und gerade 2 Stunden Videocall ist zu sterben. So. für mich, das ist eine super Gelegenheit, das was zu verändern hier. So, die ganze System noch einmal zum entwickeln. Wir können redesignen die ganzen Dinge, weil jetzt die Konditionen sind anders, weißt du?
Ja.
Und aber am Punkt, dass ich habe jetzt gelesen ein Buch, so das Buch heißt Remote, Jason Fried, David Heinemeier Hansen. Und die Untertitel oder der Subtitel ist Office Not Required. So die Büro nicht benötigt. Und ich liebe diese Idee, weil der Punkt ist nicht, dass Büros sind schlecht oder Schüler sind schlecht, aber nur, warum brauchen wir diese Infrastruktur? Müssen wir wirklich klar haben in unserem Kopf, was ist der Mehrwert von diesem wirklich teuren Gebäude? Warum müssen wir das haben? Und was ist die Rolle dieser Dinge? Natürlich gibt es unterschiedliche Dinge, aber was ist die Rolle für eine Vorortschule? Hause, für dich.
Das ist, also genau, ich glaube, dass deine Erfahrung zu sagen, dass eine Online-Kaffeepause vielleicht auch ein bisschen zu viel gewollt ist. Weil was erfüllt eine Kaffeepause? Erfüllt einen gewissen sozialen Aspekt, man ist zusammen, man ist in einer etwas lockeren Atmosphäre, man chattet so ein bisschen, man quatscht so ein bisschen, man darf einfach miteinander sein. So. Und ich glaube, das kann das Digitale nicht ersetzen und insbesondere nicht, und da komme ich auf deine Frage zurück, insbesondere nicht in Schule, weil ich glaube, was Schule leisten kann, ist A, erstmal schon die Entlastung für Eltern, dass Kinder und Jugendliche für die Zeit, in der Eltern arbeiten müssen, einfach nicht zu Hause sind. Also einfach nur mal ganz realistisch so. Das ist das eine. Das heißt, es hat einen Effekt für die Eltern, der sehr wichtig ist. Das zweite ist...
So dieser Babysitting-Arbeit.
Okay. Kind of, ja. Weil so... das ist halt genau das, wo ich mir denke, okay, nee, wir fangen jetzt nicht an, Homeoffice einzuführen. Ich weiß nicht, wie Eltern sich gerade fühlen, wenn politische Diskussionen in Sachen Homeschooling oder Distanzlernen aufkommen. Ja, das können wir jetzt öfters machen. Ich glaube, als Elternteil wäre ich so, wow, okay, I don't know. Weiß nicht jetzt, ob das so das ist, was ich machen möchte, dass meine Kinder ab sofort mehr zu Hause sind. Ich glaube, das Schule folgendes wird wichtiger, gerade auch im Hinblick auf, wie sich unsere Welt entwickelt, wie sich Wirtschaft, wie sich unsere Kultur weiterentwickelt. Schule bietet das Basislager für das Ausbildung, für die Ausbildung von sozioemotionalen Kompetenzen. Das bedeutet Empathiefähigkeit, die Möglichkeit von Zuhören und gleichzeitig aber auch seine eigene Position zu vertreten, gemeinschaftlich zu handeln, im Team zu arbeiten, sich auszutauschen über eigene und andere Gedanken und dann eine Idee zu haben, was können wir denn zusammen meistern. Und ich glaube, so diese Mischung und genau, dann kommt noch dazu der Punkt von Ritualen und Festen und von gemeinsamen Gemeinschaftserlebnissen, die positiv konnotiert sind, die uns ermöglichen, gemeinschaftlich zu sein. Ich glaube, das kann Schule im Kern als physischer Ort leisten und sollte es auch leisten, weil nur an Schule kommen so viele unterschiedliche Hintergründe zusammen. Nur an Schule wird unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund oder vom Milieu her, kommen unterschiedliche Menschen zusammen auf Grundlage von unterschiedlichen Kenntnissen, Wissensständen, Erfahrungen und sind dazu angehalten, miteinander zu leben und zu agieren. So. Und ich glaube, das ist der Kern, den Schule leisten muss und wo wir auch viel stärker noch Professionalisierung betreiben sollten, Kommunikationswerkzeuge zu schulen, Empathiefähigkeit zu schulen. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind Bedürfnisse anderer? Wie kann ich zuhören? Wie kann ich zusammen im Team arbeiten? Und wie kann ich auch gemeinsam tatsächlich gewisse Rituale und Feste feiern, die es mir ermöglicht, okay, ja, hier bin ich in der Gemeinschaft und das ist gut. Ja, und das glaube ich, das finde ich total wichtig.
Aber man kann auch gut argumentieren, dass ihr konntet die gleich Mehrwert in einer Chatroom bekommen. Warum nicht?
Weil ein Chatroom ist sowas von eindimensional, das ist ja grauenvoll. Also ich kann ja im Chatroom, ich meine, ich weiß ja nicht, wie in welchen WhatsApp-Gruppen du bist. Ich finde ja WhatsApp-Gruppen für mich die absolute, die schlimmste Erfahrung in der Digitalisierung, die es gibt. Ich bin froh, wenn ich in möglichst wenig WhatsApp-Gruppen bin, weil ich greife quasi bei minimalen Missverständnissen in solchen WhatsApp-Gruppen meistens zum Telefon und rufe an, bevor es eskaliert. Ja? Also es gibt ein großes Eskalationspotenzial, obwohl überhaupt gar kein Problem da ist. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist irgendwo zwischen uninteressant und banal und dann manchmal emotional aufgeregt, obwohl keiner weiß, was gerade los ist. Und das finde ich irgendwie bei, das zeigt, dass einfach WhatsApp-Gruppen so eindimensional sind, dass wir unsere Menschlichkeit überhaupt gar nicht leben können. Ich finde das...
Ja, ich bin total dafür, das war nur eine Provokation, ja, weil ja. Ich lebe, also ich bin aufgewachsen mit der MIRC Chatrooms, so dieser ganze Ding, du gehst in die Channels, das ist ein bisschen so Slack in den 90er. Und das war ein Teil von meinem Leben. Also ich bin wirklich dagegen, dieses Konzept von Digitalwelt, weil das Welt ist einfach multidimensionell und digital ist nur ein Teil von dieser Erfahrung. Du kannst nicht mehr, du hast Erinnerung, die sind in dieser Chatrooms passiert oder in Videogame und das ist real als keine Ahnung, Fußball auf dem Straße spielen, weißt du? Und Und ich finde das, weil ich bin total davor, dass so das Konzept, warum sollen wir in die Schule gehen oder warum sollen wir in einen Platz, in einen Vorort treffen, ist die Idee, dass Schüler eigentlich für mich sind hohe Wahrscheinlichkeiten Platz, so Ort. Okay? So Bildung, so jetzt total großes Konzept für mich, das ist eine Wahrscheinlichkeitssituation. Man kann nicht messen Bildung oder so. Wenn ich versuche, was zu lernen, gibt es dann hohe Wahrscheinlichkeiten, wenn ich mehr Exposure zu diesem Inhalt habe und viel mehr Input von dieser Situation. So die Kondition, die mein Umgang gibt mir diese Möglichkeiten. Ja? Und das ist genau der Punkt von der Schule oder Universität, ist, dass du bist jetzt surrounded mit Leuten, die auf die gleichen Punkte bist. Schule ist ein notwendiger Platz und man kann nicht ersetzen digital. Dieser Konzept, diese Situation. Ein anderes Beispiel von der Businesswelt ist der vor Ort ist, wo du baust deine politische Ebene im Büro. So alle Leute, die sind entfernt von diesem Zentrum, wo die Leute sich treffen. So, ich war in einer anderen Firma vorher und unser Büro war, keine Ahnung, 6 Leute und die Hauptbüro war irgendwo im Süden mit 40 Leuten. Natürlich, viele, viele Entscheidungen sind getroffen in dieser Ort, in dieser kleinen, unoffiziellen Situation. Und das spricht nicht dagegen Remote Work, das spricht nur, dass wenn gibt es diese Orte sind einfach schöne, so sind nice to have, weißt du?
Ja, sie sind ja nicht nur nice to have, wie du so richtig sagst, man mit physischem Kontakt baut man eine andere Basis, ne? Auch eine andere soziale Basis. Wenn du, was du als sozusagen politisches Konstrukt in einem Unternehmen bezeichnest, wenn sozusagen der Kern der Macht sozusagen da liegt, wo physisch sich die Leute treffen, die etwas zu sagen haben, dann ist es natürlich immer günstiger, physisch näher zu sein, weil es einfach eine andere Verbindlichkeit schafft. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja eigentlich ein soziales Faktum, ne? In der Schule ist es vielleicht auch ähnlich, dass man sagt, naja, dieses Zusammensein erzeugt andere Verbindungen und andere Beziehungen, als wenn man digital unterwegs ist. Also wenn ich mich zum Beispiel in einen E-Learning-Kurs einschreibe, dann und über 1-2 Jahre quasi irgendein Micro-Certificate mache, ja, also ich schreibe mich da irgendwie ein, dann kann ich so ziemlich sicher von mir zumindest behaupten, dass die Beziehungen, die ich da knüpfe, lange nicht so eng und so intensiv und so beständig sind, als wenn ich jetzt irgendein Masters-Programm oder wir beide hatten ja auch so ein Zusatzprogramm an der Uni Potsdam gemacht, wenn man physisch vor Ort ist und da zusammen ist und sich erlebt und miteinander spricht, ja, dann ist, also so funktionieren wir. Wir sind da Kontakttierchen und ich glaube, das kann ein Chat oder die digitale Kommunikation nicht lösen, noch nicht mal die Online-Konferenz, in der wir zwei uns jetzt gerade unterhalten. Auch da kann man so ein bisschen Ansätze schaffen oder man sieht sich zumindest oder man hat das Gefühl, zusammen abzuhängen, aber es ist doch ein bisschen anders als sonst.
Ich glaube, der Unterschied ist, du hast mehr, so in Schüler, so vor Ort, du hast mehr dieser Idle Time zusammen. Das ist der Punkt.
Okay, es gibt viele Situationen, die einfach nicht irgendwo genutzt werden und man hängt so ein bisschen rum, wie in Pausen oder so.
Genau. Und ich glaube, da sind die Mehrwert von dieser Vor-Ort-Situation, weil ich erkläre mich, jetzt machen wir diese Dinge zusammen. Ja, und das ist total effizient, weil gibt's keine Störung von, wir sind konzentriert aufeinander. Und das ist eigentlich das große Problem von der Videokonferenz, ist genau dieser Fokus. Du musst wirklich 1 Stunde, 2 Stunden fokussiert auf eine Person sein.
Das ist so dieser krasse Hyperfokus, ne, den man irgendwie in den Tag legen muss. Danach habe ich immer Kopfschmerzen, ehrlich gesagt.
Ich bin auch nicht trainiert für das. Aber das ist der Punkt. Ich mache eine kleine Parenthese später vor. Ich versuche jetzt neue Dinge zu lernen mit Twitcher TV. Und das ist so, ich habe gemerkt, okay, ich bin zu alt für das. Aber anyways. Diese Idle Time, sind genau die Unterschied. Weißt du? Weil zum Beispiel jedes Mal, wir machen ein Projekt zusammen, ich merke, dass ich bin 100% effizienter, wenn ich mache online.
Ja.
Weil was passiert ist, so wir haben jetzt, unsere Toleranz für diese Videokonferenz-Moment ist wirklich niedriger. Deswegen, wir würden, okay, lass uns schneller das entscheiden, lass uns schneller das machen, weil ich will weg von dieser Bildschirm gehen. Aber der Moment, dass wir uns treffen, ach, wir können einfach slacken. So, wir slack, wir machen gar nichts, wir können quatschen. Und dieser Quatschen, diese Situation von, dass wir müssen nicht was produzieren, ist genau der Mehrwert von diesem Space.
Ja.
So, Schüler für mich, Schüler ist keine effiziente oder Büro, sind eigentlich nicht die Space, dass sie können arbeiten. Sind die Space, dass wir treffen einander, wir quatschen, wir lassen diesen Kopf einfach loslegen. Aber der Moment, wenn du sagst, ich muss mich konzentrieren, was machst du denn? Du sitzt alleine zu Hause. Weißt du?
Das finde ich super interessant, weil es gibt so eine große Diskussion zum Thema selbstorganisiertes Lernen. Und in Schule, also das bedeutet zum Beispiel, ich stelle dir eine längere Lernaufgabe oder eine Lernreise oder ein größeres Paket und du entscheidest selbst, wann und wie du das machst und hast sozusagen dein Space in der Schule erstmal. Jetzt lernen unsere Schüler da zu Hause. Und wir versuchen das umzusetzen, dass wir in jahrgangsgemischten Gruppen, 7. bis 9. Jahrgang, gucken, dass alle so in ihrem eigenen Tempo lernen. Und jetzt gibt es aber eine Diskussion darüber und auch Studien dazu, dass dieses selbstorganisierte Lernen soziale Ungleichheiten verschärft. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht so viel kulturelles und Bildungskapital aus ihren Familien mitbekommen haben, dass es denen schwerer fällt, selbstorganisiert zu lernen. Das hat unterschiedliche Hintergründe. Ich denke mal, wenn du sprachlich anders aufwächst und wenn du in dieser Bildungssprache, die an der Schule gefordert wird, besser beherrschst, dann fällt es dir auch einfacher, die von den Lehrern gestellten Aufgaben zu erledigen, zumal Sprachsensibilität jetzt nicht gerade die Stärke ist im deutschen Bildungssystem. Da müssen wir auch nochmal ran. Aber was du sagst, ist so ein bisschen die in der idealen Welt kommen wir in der Schule zusammen oder auch an Arbeitsorten, wo wir uns einfach sozial austauschen, uns als Gemeinschaft empfinden und vielleicht auch gar nicht so sehr fokussiert arbeiten. Aber wir könnten ja auch wieder einfach nach Hause gehen und da haben wir ein bisschen einen stilleren Raum, ja, und da arbeiten wir fokussiert Dinge ab. Und ich glaube, dass das da gibt es so ein bisschen so eine Fallacy oder so ein Fallstrick, dass es so ein bisschen was mit Privilegien zu tun hat. Also, dass nur bestimmte Menschen mit einem bestimmten Raum zu Hause, mit einer bestimmten Größe und mit einer bestimmten Anzahl an Leuten auf pro Quadratmeter solchem Ideal entsprechen und dass quasi das, was eine Schule bereitstellt an Lernmaterialien, sehr oft auch nicht angepasst ist auf gewisse Milieus. Ja, und dass sich Schüler schwer tun. Ich merke allein an unseren Willkommensschülerinnen, die sind geflüchtet, 2015 nach Deutschland geflüchtet und viele von ihnen erreiche ich ganz schwer. Die tun sich super schwer mit diesem Online-Lernen, weil sie zu Hause wenig Struktur haben, weil sie zum Beispiel entweder unbegleitet sind oder weil sie auf sehr engen Raum mit sehr vielen Menschen wohnen. Und bei denen ist es überhaupt nicht so. Für sie ist Schule eher der Ort, wo sie konzentriert und systematisch sich Inhalte erschließen. Und das ist auch so ein Thema, was wir auch im Vorfeld mal so ein bisschen angesprochen haben, inwiefern Distanzlernen auch die soziale Ungleichheit stärker vorantreibt. Eine aktuelle Umfrage auch von der Deutschen Schulakademie zeigt, dass die allermeisten Lehrer glauben, dass wir nun stärkere soziale Ungleichheiten befeuern durch das Distanzlernen. Weil die Erfahrung der Lehrer ist eher, dass die Schüler aus sozial benachteiligten Milieus gerade verlieren. Ja, weil sie sich weniger zurückmelden und so weiter und so fort. Und deswegen, was du sagst, finde ich an sich total gut. Und für viele Schüler würde genau das gelten. Die machen jetzt die Erfahrung, auch zu Hause ist es viel ruhiger. Ich kann hier viel entspannter lernen und viel fokussierter als mit meinen ganzen Mitschülern. Aber manche erleben es auch anders. Und das, finde ich, muss man an dem Punkt auch wirklich, wirklich ganz doll berücksichtigen. Und da spielt Schule eher so eine ausgleichende, oder das hat so eine ausgleichende Funktion, ne? Auf der einen Seite so diese Konzentrationsräume ermöglichen, vielleicht auch zu Hause. Oder für die, die es zu Hause nicht haben, auch in der Schule zu ermöglichen. Das lernen wir eigentlich so ein bisschen aus dem Distanzlernen.
Ja, ja, du hast voll Hecht, weil das ist, was passiert auch in der Arbeitswelt. So, ich meine, Ein Kollege von mir hat kein Büro, weil wir sind jetzt nach Berlin umgezogen. Und wenn die Moment das geklappt ist, okay, wir müssen nach Hause, sagt, okay, guck mal, ich habe keine Möbel zu Hause, ich habe nur zwei Matratzen auf dem Boden. Und wie soll ich arbeiten, so 8 Stunden auf dem Computer, wenn ich keinen Tisch oder keinen Stuhl habe? Und das ist genau, was die Büro auch sollte anbieten. So, das ist der Grund, was es gibt, ein Büro ist, dass alle konnte so mit dem gleichen Material und die gleichen Infrastruktur arbeiten. So, wir haben alle Kaffee da und keine Ahnung, Snacks oder das war auch das ist der Punkt von öffentlich Bildung oder Schüler in Brasilien, dass die erste Punkt, dass die Leute hat Probleme mit dieser von zu Hause Arbeit oder die Schüler zu schließen, war, wo die Kinder jetzt bekommen Essen. Weil das war die einzige Ort, dass sie würde so die drei Mahlzeit haben.
Ja.
Und das ist auch ein Punkt von Schwierigkeiten, weil gerade kommen alle die Solutionists, die sagen, ja, guck mal, es funktioniert, die ganze Gesellschaft läuft und weil alle hatten einen Computer zu Hause, alle hatten Internet, hey, guck mal, wenn du denkst das ist, wir haben ein riesiges Problem, weil nicht alle hatten, so wie viele Computer pro Person haben wir, wie viele Leute können einen Computer leisten? Diese Elitist-Perspektive, dass warum ich habe so, keine Ahnung, ein iMac, ein MacBook Air, ein iPad und so, ich habe so viel Gerät, ich selber habe so viel Gerät zu Hause und ich vergleiche mich, so ich nutze meine Realität für andere Leute zu messen, weißt du?
Ja.
Sag, ja. Du bist einfach faul, du kannst einfach dein MacBook Air nehmen. Sag, ja.
Ja, wir hatten ja so Situationen, dass auch Eltern, die eigentlich ganz gut ausgerüstet sind, von denen wurde dann ja wiederum auch Homeoffice gefordert. Und dann konnten sie natürlich ihren Kindern kein Gerät zur Verfügung stellen. Also die hatten Geräte zu Hause, nur dann meinte halt die eine Schülerin, ja, meine Mama braucht das für die Arbeit. Ich kann hier nicht mitmachen. Also, ne? Und deswegen, ich glaube, so eine Grundversorgung und da wie so ein Sozialpakt zu schließen für digitale Hardware oder für die Hardware, ist super wichtig, zu gucken auf der einen, also irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, dass alle die gleichen Chancen haben und alle die gleichen Möglichkeiten mit der gleichen Infrastruktur zu arbeiten. Anders geht's nicht. So, weil wenn ich kann auch nicht auf den crappy PC von Papa irgendwie bauen, der es einfach nicht bringt, weil der einfach die Rechenleistung nicht herbringt, um diese Systeme am Laufen zu erhalten, der beim Herunterladen einer PDF, die größer als 6 Megabyte ist, einfach crasht, weil der Arbeitsspeicher voll ist oder so. Ja, also da müssen wir echt gucken, dass wir...
Wir nehmen das, alle hat Internet zu Hause. Das ist auch ein anderer Assumption.
Ja, das kommt auch mit... Die eigenen Privilegien mal abzuchecken im eigenen Denken ist so wichtig. Und gleichzeitig, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen. Ich glaube, dass manche, das ist jetzt, glaube ich, auch das nächste Problem dieser Stay-at-Home-Geschichte. Die öffentliche Struktur hat sich verändert. Die Frage ist, wer hat gerade eine Stimme im öffentlichen Diskurs? Ich glaube, das hat sich ein bisschen verkleinert, die Möglichkeiten von vielen Menschen am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Und sie sind auch nicht mehr so sichtbar. Also ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass manche auch resigniert haben oder sich irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr so beteiligen und dass manche Schulen auch gar keine Möglichkeit haben, dagegen zu steuern. Dass aber gleichzeitig die Personen, die vielleicht gar nicht die Werkzeuge oder die Ausrüstung haben, vielleicht auch gar nicht die Stimme gerade haben, sodass jemand darauf wirklich gesellschaftlich reagiert. Und ich glaube, so diese Schule als Raum der Öffentlichkeit wahrzunehmen, wo viele Stimmen sich einbringen, wo viele Stimmen sichtbar sind, ich glaube, das ist auch so eine ganz zentrale Funktion, sodass alle kriegen, ach, den gibt es ja auch noch. Also ein Schüler, der gut ausgerüstet ist, hat keine Vorstellung davon, wie es sein muss, wenn man davon nichts hat. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, das ist einfach echt schwierig. Da haben wir kein gegenseitiges Verständnis mehr, das wir da aufbauen können. Ja, naja, so. Also das ist, aber das sind sau wichtige Lerneffekte, da können wir echt gut gegensteuern. Also da gibt's ja, wir sind ja nicht bescheuert, wir können ja uns einen neuen Pakt, einen Sozialpakt überlegen, wir können uns überlegen, was bedeutet soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Digitalisierung. Wir sind da ja findig, ja, wir finden da ja Lösungen.
Ja, ich kann, ja, die, wenn man denkt in dieser Perspektive von so Gerechtigkeit, was ist zum Beispiel, ich denke immer so, Internet sollte eine Human Right sein, weißt du? Oder dieser Zugang zum, so deine Stimmung vor, keine Ahnung, wenn alle, zum Beispiel, alle Regierungsservices, so öffentlich Services, wenn man sagt immer, oh, soll alle digital sein und so weiter und bla bla, und aber Leute in der Straße in Brasilien zum Beispiel, das ist auch, sie sind auch Bürger, sie haben kein Gerät in die Internet zu gehen und einfach diese Rechte oder die Services zu nutzen. Deswegen müssen wir immer noch die Laden haben, so diese Serviceort haben. Und was finde ich interessant ist, so die ganzen Diskurs von Digitalisierung oder von viele Firmen sind, dass diese Digitalmacht der Welt ein bisschen mehr zugänglich so macht, geben die Möglichkeit für Leute, die hat keinen Zugang, zum Beispiel jemand, das wohnt in Mittelbrandenburg, kann in die Schule jetzt in Berlin gehen, weil wenn alle digital sind, dass diese Entfernung fährt gar nichts. Mhm. Aber das ist ein Fallacy. Das ist ein wirklich Fallacy von weil wenn du denkst so, okay, wenn du denkst, dass in einer Gesundheitsservice, zum Beispiel, ich brauche eine Spezialistin, eine Arzt, das ist Spezialistin bestimmt Krankheiten, die ich habe, Diabetes zum Beispiel, ja, und die digitale Werkzeug konnte uns helfen, weil ich konnte einfach eine Videochat mit einem Arzt, der sitzt irgendwo in Amerika oder in Berlin, und ich kann diese Betreuung haben, ja. Ich habe letztes Jahr ein Projekt mit der Charité gemacht über Telemedizin. Und das war wirklich interessant, weil die Konstellation, die wir haben, das ist, wie wir denken, digitale Werkzeug, und ist immer noch erstes mit der Perspektive von, was würden wir machen vor Ort. So, das ist diese Überzeugung, so diese Übertragung von vor Ort digital, so das ist die erste Problem, dieser versucht immer. Aber der zweite Punkt war, sie denken nicht, dass die Leute in Mittelbrandenburg hat ein gutes Internet. Die Brücke, die ich will machen, Hausi, das ist der Punkt, ist die Power von der digitalen Werkzeug. Der Diskurs ist, digitale Tools und Methoden können alles verbessern. Das ist die Hauptversprechen. Technologie würde alles besser machen. Und gibt es ein Buch, das finde ich super cool ist, das heißt To Save Everything, Click Here. Oder umgekehrt, Click Here to Save Everything. Und sie sprechen genau dagegen, diese Prognose von dieser Idee von Solutionisten, dass okay, mit einem digitalen Werkzeug können wir alles lösen. Oder können wir die Welt zusammenbringen oder diese Ungerechtigkeit einfach lösen, weil jetzt alles hat Zugang zu den gleichen Medien. Aber das ist nicht die Wahrheit.
Und das ist ein wichtiger Gedanke, weil das finde ich auch in der weiteren Entwicklung von Schule in der digitalen Welt so wichtig zu berücksichtigen, dass nicht alles an Werkzeug und nicht alles an System sinnvoll ist für die pädagogische Arbeit, dass wir aber gleichermaßen uns dadurch nicht rausstehlen können aus diesem Diskurs, sondern wir müssen lernen, klar zu benennen, was ist mein pädagogischer Auftrag, welche Ziele verfolge ich damit, und was sind sozusagen die Indikatoren, an denen ich meine Ziele abmesse, um dann zu sagen, dafür brauche ich folgendes Werkzeug. Und das ist das, was viele an Schule noch nicht können, zu benennen, welche Funktionalität brauche ich eigentlich, weil die Grundvorstellung, was digitale Werkzeuge könnten, noch nicht da ist. Und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, dass du auf der einen Seite müsstest du vielen einfach mal so eine Schulung geben, hey, es gibt das Tool oder das Tool oder das Tool. Aber das überfordert schon viele und sagen, ja, muss ich jetzt alles nutzen? Nee, du musst nicht alles nutzen. Schau es dir einfach mal an, dann überleg nochmal, was brauchst du eigentlich in deiner Pädagogik? Und dann sag mir, welche Funktion du brauchst und dann zeige ich dir das Tool dazu. So, das wäre so der Weg, aber da sind wir noch lange nicht. Also in der Krise war sehr viel Aufregung von, ich brauche jetzt das super overpowered Ecosystem, ja, ich brauche irgendwie Microsoft Teams mit der Vollausstattung oder ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, die Google Education Suite mit Vollausstattung und ich verrate mal so ein bisschen, wir haben unsere Sekundarstufe 1 ganz banal mit einem WordPress-Blog und einer Online-Konferenz Referenztool gemacht und es läuft hervorragend, weil einfach klar war, welche Funktion brauchen wir, um unsere Mischung aus Content, Structure und sozusagen Community, wie wir das umsetzen können. Und das macht mich bis heute irgendwie ganz stolz, dass wir es geschafft haben, klar zu benennen, was wir brauchen, um dann sozusagen das Minimum an Produkt überhaupt erstmal anzubieten, das uns vollkommen gereicht hat. So. Und ich glaube, da haben wir auch noch viele Schwierigkeiten. Also nicht, dass das die beste Lösung überhaupt war. Also wir haben auch danach gemerkt, was wir noch alles brauchen. Aber die Benennung von, was brauche ich eigentlich, um meine Profession gut umsetzen zu können, das ist die eigentliche Aufgabe von Digitalisierung. So. Und ich glaube, das führt eher dazu, dass man so seine Disziplin nochmal schärft und begreift, warum, wozu, mit wem und so weiter.
Das ist eigentlich ein normaler Designprozess. So, wir gucken erst mal, was sind die Bedürfnisse eigentlich? Und dann entwickeln wir was für diese so Job. So, wir müssen zum Beispiel, Kontakt mit Studenten haben. Was haben wir für Tool, das enable so dieser Kontakt?
Ja.
Ja, und das ist wichtig, dass die Leute bleiben in dieser Ebene von Verständnis, okay, warum brauche ich dieses Tool? Weil das ist wirklich, die Gadget-Welt ist total schön, weißt du? So, ich bin ein Gadget-Addicted, ich kaufe Dinge, weil ich denke, das ist cool und ich nutze, glaube ich, 10% von der Power von dieser Dinge. Und ich merke das schon. Und in Schule, das ist gefährlicher, weil du machst eine Entscheidung, eine systemische Entscheidung. Du sagst, jetzt nehmen wir diesen Prozess hier und das ist die neue Regel von den Systemen, weil eigentlich in Schule oder in Arbeit, du musst das deploy. So, das ist die Veränderung, das ist ein Problem. Also jedes Jahr oder jeden Tag was Neues zu bringen, dann den Halt ist weg. So, du musst ein System bauen, dass die Leute können ein bisschen verstehen, wie die Spiel funktioniert und dann sie können sich fokussiert auf die Lernen von den Halt. So, was muss ich lernen? Genau, so, wenn jeden Tag du veränderst dich die Regel oder die Spiel oder die, was haben wir auf den Tisch, dann ist Quatsch. Dann geht nicht.
Total. Nee, ich freue mich ehrlich gesagt auf all die Diskussionen, die wir jetzt nach dieser Krisenzeit mit unseren Kollegen führen werden. Und zwar aus folgendem Grund: es gibt die einzigartige Möglichkeit, mal auszuwerten, was lief gut im Distanzlernen, was haben wir vermisst. Wozu treffen wir uns hier physisch an der Schule? Was läuft hier gut vor Ort oder was läuft vor Ort auch schlecht? Und wie können wir aus beiden Arbeitsmodi voneinander lernen und dann darauf aufbauend unsere Digitalisierung vorantreiben? Und einen besseren Case kannst du nicht haben, um gute Entscheidungen als eine Schulgemeinschaft zu treffen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt total drauf. So, wir können richtig gut nochmal drauf gucken, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und was können wir dafür tun, dass es uns besser geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch von dieser Vor-Ort. Ich glaube, ich liebe jetzt diese Vor-Ort-Arbeit-Modus oder Distanz-Arbeit-Modus, weil ich weiß schon, was ich vermisse von Vor-Ort. Ich weiß schon, was kann ich so wirklich gut von zu Hause arbeiten. Ich verstehe schon, so diese Reflexion muss stattfinden. Und dann, wenn ich im Büro bin, dann kann ich voll Kaffee trinken mit meinen Kollegen und Idee haben. Und in der Schule so viel mehr mit meiner Kollegen, so meine Kameraden, Schülerkameraden unterwegs sein. Und ganz andere so Nutzung, ganz andere Reflexion von was ist ein Schüler, was bedeutet ein Schüler für unser System. So, ein letzter Tipp. Kennst du die Typ von Khan Academy, oder?
Ja,
So, und das ist
Salman Khan, ne? Er ist
ja
ja.
genau Khan. Und er hatte diese Hypothese, dass zu Hause können wir besser Dinge halt nehmen und wir gehen Schüler nur, wenn wir arbeiten müssen, also zusammenarbeiten, wenn das notwendig nicht so fokussiert auf eine Quelle. Und das ist ein Beispiel, wie man kann dieser ganzen Operational System von einer Bildungssystem einfach zu redesignen. So dieser Basic-Frage, so was machen wir hier in der Schule, was können wir von Distanz, was ist die Rolle von der Schule hier und was Distanzlernen bedeutet eigentlich.
Total geil. Es ist so ein bisschen so wie Flip It, also so Flipped Classroom-mäßig, das irgendwie Input zu Hause und Ausarbeitung vor Ort als einen Modus. Dann glaube ich, ist ganz gut so unflip it, ja, also geh nochmal wieder zurück und probier es nochmal anders aus. Und dann sozusagen unflip the whole thinking process, ja. Also so, jetzt müssen wir irgendwie eine Synthese hinkriegen, ja. Also, dass es nicht darum geht, irgendwas zu flippen, sondern eine Form von Schule zu machen, die jetzt ja, zeitgemäß ist. Und ich glaube, da haben wir noch viele, viele Diskussionen, gerade auch hier in Deutschland vor uns. Aber ich freue mich da irgendwie drauf. Weiß auch nicht, das ist irgendwie cool. Was machst du als erstes, wenn du zurück in dein Büro kommst, Mauro?
Boah. Gute Frage. Ich glaube, wir werden so viel mehr so auf jeden Fall Kaffee trinken mit den Leuten und essen, weil wir kommen essen kostenlos, das ist auch geil. Nicht mehr kochen. Aber ich glaube, ich würde viel mehr genießen diese Gesellschaftsmöglichkeiten. Dass wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag haben wir diese Zusammenbierchen trinken. Und ich habe es bis jetzt wirklich vermeiden, weil ich denke immer, okay, diese Dinge machen keinen Sinn. Aber ich merke gerade, das ist schon wichtig. Ein bisschen also weil du bleibst in dieser Welt, du konsumierst die Firma auch, so die Gedanken und du inhaltlich bist du drin, weißt du? Ja. Und du, was machst du, wenn du in die Schule gehen musst am Montag?
Ich habe immer, genau, was mache ich? Ich versuche immer so ein bisschen, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Unterrichtsbeginn immer da zu sein, um mich so ein bisschen einzugrooven, so ein bisschen den Unterrichtsraum und den Klassenraum vorzubereiten, den schön zu machen. Weißt du, so, ich bin da so ein bisschen mit Gardinen so hinhängen und alles so, muss richtig stehen und so, dass man reinkommt. Und dann mache ich so die Bluetooth-Box an, sodass ein bisschen Musik läuft, wenn die kommen. Die Schüler kommen und meine Kollegin kommt. Und dann gehe ich immer noch runter und schnack so ein bisschen mit unserer Sekretärin, die ist einfach ziemlich awesome. Und mache mir auch einen Kaffee. Und dann geht man irgendwann hoch und dann begrüßt man so jeden Einzelnen beim Kaffee, begrüßt man jeden einzelnen Schüler, der so eintrudelt. Da freue ich mich schon echt drauf.
So, ich glaube, haben wir wirklich gut
Ja.
über Distanzlernen gesprochen. So, was sind die Rolle von der Schule? Was bedeutet überhaupt Schule? Was sind die Unterschiede zwischen vor Ort und Distanzlernen? Was bedeutet die Tools und was bedeutet die digitale Tools von den Schülern? Was ist die Impact so digital Bildung in die soziale Ungleichheit. So, wir haben viele Dinge darüber gesprochen. Und ein Punkt, das ich finde, sie können so gut schließen, ist, dass wir müssen vielleicht unser Hauptgrund hier oder so ein Ziel hier war ein bisschen zum Stärken diese Idee von gibt es keine Digitalwelt. Die digitale Aspekt ist nur ein Teil von der Echtwelt. So gibt es keine Echtwelt, Digitalwelt. Digital ist ein Teil von der Echtwelt. Und wir müssen so ein bisschen nutzen, denken, okay, wie können wir das besser nutzen und wie können wir das in unserem Leben besser haben?
Ja, Mau, ich glaube, ich würde auch sagen, da werden auch die nächsten Folgen sich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Und da freue ich mich schon drauf. Hat Spaß gemacht. Haben wir wieder mal irgendwie einen großen Rundumschlag gemacht und es war cool.
Okay, Hause, dann wir sehen uns nächste Woche über Bildung und Lernen zu sprechen.
Und wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.